Zwei Künstler bekamen den Auftrag, über das Thema Ruhe ein Bild zu malen. Der eine malte einen sehr ruhigen, stillen See in angenehmer Landschaft mit einer Bank vor diesem See, auf dem ein Paar saß und ausruhte. Der andere malte einen Wasserfall, einen tosenden, großen Wasserfall, wo die Gischt in alle Richtungen sprang und es nirgendwo Ruhe gab. Über diesem Wasserfall war ein Zweig, auf dem ein Vogel sein Nest gebaut hatte. Und mitten in diesem Nest waren einige kleine Küken, die ruhig die Sicherheit über diesem Wasserfall genossen. Zwei unterschiedliche Bilder von Ruhe. Welches würdet ihr malen? Ich möchte euch ein Bild vorstellen, ein Bild über Ruhe. Das wurde nicht für die Ruhe gemalt. Aber für mich hat es eine ganz besondere Bedeutung, der Ruhe. Wenn ihr dieses Bild anschaut, seht ihr auf der anderen Seite den Hirten, der seine Arbeit macht und in dieser Arbeit sehr oft wenig Ruhe hat in seiner Arbeit mit den Schafen. Und auch der Weg, den er da gerade durchs Wasser zu gehen hat, ist wohl nicht der leichteste. Und gleichzeitig ist der Hirte selbst ein Schaf in den Händen seines Hirten, seines himmlischen Hirten, in dem er ruhen kann. Ich möchte heute gerne mit euch über dieses Thema Ruhe sprechen. Und wisst ihr, wenn man beginnt, die Bibel zu studieren
und man beim Schöpfungsbericht anfängt und man schon immer wusste, da ist eine Menge drin, dann ist es immer noch so viel erstaunlicher, als dass man von einem Höhepunkt zum anderen kommt. Und während ich früher sehr viel Augenmerk auf die Erschaffung des Menschen gelegt habe, auf den sechsten Tag, und dort auch sprachlich sehr viel Herrlichkeit zusammenkommt, so habe ich umso mehr gestaunt bei diesem siebten Tag, zu dem wir heute gekommen sind. Unsere bedrückten Seelen, sie sehnen sich so oft nach Ruhe, nach Frieden, nach echter, bleibender Ruhe, die nicht immer nur so von kurzer Dauer ist und dann wieder mit so viel Bedrückung einhergeht. Aber wenn wir Ruhe suchen, dann sollten wir dorthin gehen, wo der Ursprung der Ruhe ist, zum Schöpfer, demjenigen, der wahrhaftig Ruhe geben kann. Und dieser siebte Schöpfungstag ist der Tag, an dem Gott selbst ruhte. Dort begann auch die Ruhe für uns Menschen. Sie begann dort, aber sie hat nicht ausgehalten. Und aus diesem siebten Schöpfungstag wollen wir heute drei Schritte unseres Weges zur Ruhe Gottes erkennen. Dieser Text, der siebte Tag, gliedert sich sprachlich schon in drei Schritte mit drei Tätigkeiten Gottes, drei Schritte zur wahren Ruhe Gottes. Das erste ist, Gott vollendet sein Werk. Der zweite Schritt ist dann, Gott ruht von seinem Werk. Und der dritte Schritt als Zentrum, Gott segnet und heiligt diesen siebten Tag, an dem er von seinem Werk ruhte. Lass uns gemeinsam 1. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 3 aufschlagen und lesen. Und ich möchte mit euch heute gerne, sehr gerne, eine genauere Textbeobachtung machen, selbst wenn es am Ende den Rahmen sprengt und ich nächsten Sonntag weitermache mit dieser Predigt. Auch das wird nicht zum Schaden sein. Lasst uns miteinander aufstehen nach gesundheitlicher Möglichkeit und stehend in Ehrfurcht diesen Text vor Gott lesen. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Soweit die Worte Gottes. Unser Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass wir dein Wort haben und dass du uns mit deinem Wort so reich segnest. Ich will dir auch ganz besonders für diese Schritte zu deiner Ruhe danken, in die du uns hinein einlädst, schon von Beginn an, als du die Schöpfung vollendet hattest. Und selbst heute, wo die Sünde hineingekommen ist und so vieles verdorben hat, haben wir immer noch die Hoffnung auf eine ewige Ruhe. Und den Vorgeschmack können wir jetzt schon erleben. Ich möchte dich bitten, dass du mir heute deine Gnade schenkst, dass ich dieses, dein Konzept der Ruhe, dieses Angebot der Ruhe, in das wir hineinkommen können, dass wir schon hier leben und erleben können, dass ich das wirklich so weitertrage, wie du es in deinem Wort lehrst. Und auch verständlich und klar. Ich bitte dich, dass du diesem deinem Wort diesen Segen gibst und uns in die Ruhe führst, in die Ruhe in dir. Amen. Amen. Nehmt Platz. Nun, das hier ist der Text, so wie ich ihn gerade gelesen habe. Wir haben auf der einen Seite den ersten Vers. Das ist so eine Art Abschlussklammer. Die bezieht sich auf den ersten Vers, den ersten Kapitel. Und dann haben wir den zweiten Teil des Textes heute. Das ist der siebte Tag. Wir werden sie nicht richtig getrennt beachten, aber jetzt bei dem Beobachtungstext möchte ich sie schon trennen, weil sie in der Textstruktur einfach unterschiedliche Einheiten sind. Nun, das erste ist die Schöpfungsklammer. Gott beginnt sein Schöpfungswerk, also nicht Gott beginnt, sondern Mose beginnt diesen ersten Schöpfungsbericht mit den Worten: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt beendet er das sozusagen mit einer Klammer. Und es ist der gleiche, fast der gleiche Art des Satzbaus mit einem Zusatz. So wurden die Himmel, im Hebräischen die Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Also am Anfang sagt Gott, am Anfang schuf er Himmel und Erde. Und nachdem am sechsten Tag alles vollendet und fertig war, und Gott sagte, es ist sehr gut, nachdem er alles geschaffen hatte, was zu schaffen war, schließt er ab, mit sprachlich mit einer Klammer, so wurden die Himmel und die Erde vollendet. Mit dem Zusatz dann, samt dem ganzen Heer. Und dann kommt der siebte Tag, und der siebte Tag hat viele Besonderheiten. Eine Menge sogar. Eine dieser Besonderheiten ist der Aufbau, der völlig anders ist. Wir sehen dort keinen Anfang wie bei den anderen Tagen und Gott sprach. Alle Tage beginnen mit und Gott sprach. Der siebte Tag nicht. Gott redet an diesem siebten Tag nicht. Auch wenn wir sagen können, okay, er hat doch gesegnet und geheiligt, das hat er doch sicherlich mit Worten getan. Gut möglich, aber es steht in diesem Bericht von Mose nicht, dass er den Tag, dass er gesprochen hat und segnet, wie zum Beispiel bei den Tieren und bei Menschen. Der Tag hat auch kein Ende. Am Ende des Tages steht nicht, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der siebte Tag. Stattdessen haben wir einfach einen Aufbau, der sich in ein bestimmtes Muster gliedert, wie kein anderer Tag in diesem Muster hineingegliedert wird von dem Schreiber Mose. Und das ist das einer Schau. Schau, er beginnt damit und sagt, Gott hatte am siebten Tag das Werk vollendet, das er gemacht hatte. Dann sagt Mose, und er, Gott, ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und dann das dritte, also ihr seht hier die Art, wie er beginnt, immer wieder das Gleiche, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Es gibt also drei Schritte, Gott hat vollendet, das ist das Erste, was er getan hat. Gott hat dann geruht und weil er ruhte, segnete er den siebten Tag und heiligte ihn. Und beim dritten Mal fügt Mose noch hinzu, die Begründung, warum Gott segnete und heiligte, das macht er das doppelt hier nochmal, indem er erst einmal das hier erwähnt, denn an ihm ruhte er, an ihm, am siebten Tag, ruht Gott von seinem ganzen Werk. Das ist das, was hier steht.
Und dann nochmal die Erklärung, dass Gott schuf, als er es machte. Das ist der siebte Tag, da hat er das Werk vollendet, was er gemacht hat. Und hier wird einmal das Wort schaffen, erschaffen, gebraucht, neben dem Wort machen. Und immer wenn in der Bibel das Wort schaffen steht, also im Griechischen, das dahinter steht, im griechischen Wort, ist es immer Gott, der handelt. Immer. Der Mensch erschafft nie. Auch wenn er etwas schafft, er macht es. Nur Gott allein hat diese ganz besonderen hebräischen Schöpfungsverben erschaffen. Ich möchte gerne euch mit euch noch ein bisschen weitergehen. Und das ist einmal, ich mache das ja nicht jedes Mal, aber ab und an glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn ihr das auch mitbekommt, wie man an einen Text herangeht, um zu gucken, worauf kommt es an. Nochmal zurück. Ups, ja, dazu ging es zurück. Wir sehen hier also, Aussage A, dann kommt die Aussage B, dann kommt die Aussage C und in der Aussage C gibt es zwei Dinge, die Gott tat, die nur mit einem Und verbunden sind. Gott segnete sie und heilte ihn. C, C', dann kommt B', das heißt die Aussage von B wird wiederholt. A', das heißt die Aussage von A wird in diesem Fall etwas anders wiederholt. Diese Klammer oder dieses Chiasma mit dem Zentrum in der Mitte sagt uns, worauf Mose als der Schreiber hier in ganz besonderer Weise den Wert legt, die Aufmerksamkeit legt. Das ist sozusagen die Speerspitze. Interessant ist, an sehr vielen Stellen, die zentral für den Sabbat sind, sei es zum Beispiel in den Geboten oder an dem einen ganz besonderen Sabbattag, dem Versöhnungstag, an verschiedenen zentralen Stellen, wo es um den Sabbat geht, und die Ruhe Gottes, ist genau das gleiche Muster wiederzufinden. Als ob Mose immer wieder, wenn er an dieses Thema kommt, dieses sprachliche Muster nimmt, also dieses A, B, C, C', B', A', um in der Mitte dann den Sabbat hineinzubringen, den Sabbat Gottes, die Ruhe Gottes. Das ist etwas, was auffällt. Gott segnete den siebten Tag und das ist eben das ganz Besondere und das Zentrale, worauf wir auch für unser Leben ein besonderes Augenmerk halten sollten. So können wir an einem Text sehen, worauf es ankommt, also was die Bedeutung ist. Das bewahrt uns davor, an andere Dinge fälschlich zu geraten. So, nun, wenn wir gucken, in diesem Abschnitt ist dreimal Gott erwähnt. Weiterhin haben wir dreimal sein Werk erwähnt und zweimal mit der Betonung sein ganzes Werk, also eine Steigerung. Wenn man hier schaut, dass Gott schuf, als er machte, es ist ja so viel Machen und Schaffen zusammengedrängt, als würde Mose zusätzlich zu dieser Struktur immer weiter dahin bringen, zu sagen, Gott macht ein ganzes Werk und Gott schafft es vollkommen, wirklich wunderbar. Dann haben wir auch dreimal das Wort machen, wobei es hier beim dritten Mal in einer anderen Form gebraucht wird. Dort ist eigentlich das hier die Parallele. Wir haben dreimal den siebten Tag. In allen Tagen wird noch einmal erwähnt: Abend und Morgen, erster Tag, zweiter Tag, dritter bis sechster. Und hier dreimal betont Mose der siebte Tag. Jedes Mal wird gesagt, der siebte Tag. Und sehen wir hier, es ist überall. Was er immer sagt, ist Gott, siebten Tag, sein Werk. Das finden wir in allen drei Aussagen. Was unterschiedlich ist, das sind die Verben, also was Gott gemacht hat. Ihr seht, er vollendete. In diesem Fall hat er zwar das Wort vollenden gebraucht, aber hier erschaffen, eben dieses besondere Schöpfungswort, das er auch ganz am Anfang nimmt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nun hat er mit diesem Wort schaffen, das er zwischendurch ja wenige Male gebraucht, ganz zum Schluss nochmal das Ganze umrahmt und klammert. Also, ich sage euch, Mose hat sicherlich eine Menge studiert am Pharaoshof. Er war nicht einer von den Erstklässlern, die meine Geschichte schreiben wollten, sondern er war einer, der wirklich Texte schreiben konnte. Das Ruhen ist zweimal gesagt und in diesem Text, jetzt habe ich nicht. und dann ist eben dieses Segnen und Heiligen jeweils einmal, aber ebenfalls zwei Verben, die gebraucht werden für diese zentrale Aussage. Wenn wir so an den Text herangehen, gucken, was hat er wie oft genannt, wo gibt es Muster, wo gibt es Häufungen, dann sehen wir, das hier ist eine ganz besondere zentrale Aussage, die Mose an diesem Text macht. Nun,
soweit erstmal zu unserem Textstudium. Lass uns den ersten der drei Schritte zur Ruhe Gottes betrachten. Gott vollendet sein Werk. Nun, das Erste, was zu dem Schritt der Ruhe Gottes bringt, ist, Gott vollendet sein Werk. Mit diesem Vollenden des Werkes umrahmt Mose diesen siebten Tag, von dem er schreibt. Das ist die Rahmenbedingung, könnten wir sagen. Gott vollendet sein Werk. Nun würden wir sagen, naja, das ist nun mal wirklich die beste Bedingung für die Ruhe, oder? Wenn ich mit einer Sache fertig bin und mich dann hinsetze und ausruhen kann, das ist die schönste Ruhe. Es gibt die andere Art von Ruhe, wo ich sage, ich muss mal kurz nach Luft schnappen. Die Arbeit ist so schwer, ich kann nicht 8 Stunden durcharbeiten. Ich brauche zwischendurch eine Pause, ich will mich hinsetzen, ausruhen, zum Atem kommen, aber dann muss ich weiter. Selbst wenn wir sagen würden, wir machen den Sabbat zu einem ganz besonderen heiligen Ruhetag, so wie die Israeliten es getan haben, dann weiß ich schon am Sabbatmorgen, morgen früh, am Montag oder Sonntag, je nachdem wer was hält, da geht's weiter. Ich bin in dieser Woche nicht fertig geworden. Es geht uns wie diesem kleinen Mädchen, das zur Schule gehen musste. Und die Mutter fragte am Ende des ersten Schultages dem Mädchen, nun, wie war das in der Schule? Und das Mädchen sagt, ganz gut, aber ich muss morgen wieder hin. Wir sind nicht fertig geworden. Nun, dem Mädchen wird es auch nach dem Ende der Woche so gehen. Dann wird die Lehrerin sagen, ihr müsst nach dem Wochenende wiederkommen. Wir sind nicht fertig. Und nach einem Schuljahr sagen die Lehrer, nach den Sommerferien, wo ihr euch hoffentlich gut ausgeruht habt, wiederkommen. Wir sind nicht fertig. Und wenn die Schule beendet ist, dann sagt der Arbeitgeber, sehr gut, die Lehre beginnt im August, komm dann wieder, du bist noch nicht fertig. Und wenn wir dann mit dem Lernen fertig sind, dann sind wir aber mit dem Arbeiten jede Woche neu nicht fertig. Gott aber war fertig. Dieses Wort, das dort für Ruhe genommen wird, dass Gott ruhte, ist nicht das Wort, das die Hebräer nehmen, wenn sie sagen, ich will mich mal hinsetzen, ich will mal ausruhen, ich will einfach mal Atem schöpfen. Dafür haben sie ein anderes Verb. Gott hat etwas abgeschlossen, fertig. Da gibt es nichts, was man verbessern müsste. Da gibt es noch nicht mal etwas, was man verbessern kann. Er war wirklich fertig und dann setzte er sich zur Ruhe. Also eine Ruhe nach einem abgeschlossenen Werk. Eine Ruhe, bei der Gott sagte, ich freue mich daran, ich habe etwas vollendet und nun kann ich es mit Freuden anschauen und es genießen. Es ist vielleicht so, wie wir, wenn wir ein Haus bauen und viel Arbeit und Kraft reinstecken und kaputt und müde sind, aber dann irgendwann ist das Haus fertig und wir ziehen tatsächlich ein, sobald das Haus vollständig fertig ist und nicht in eine halbe Baustelle. Und dann gehen wir hinein, wir haben alle Möbel reingetragen und an dem Tag, an dem der letzte Handgriff getan wurde, setzen wir uns hin mit der Familie und genießen und sagen, wir sind fertig. Jetzt werden wir in diesem Haus leben, wir werden es genießen, wir werden immer wieder aufräumen, wir müssen aber nicht mehr bauen, wir müssen nicht mehr schuften und arbeiten, das Haus ist fertig. Wir sind, was den Bau betrifft, zur Ruhe gekommen. Nun, selbst das gelingt uns nicht. Wir haben ein fertiges Haus gekauft und werden mit dem Haus nicht fertig. Eins nach dem anderen kommt. Aber die Idee Gottes war, er hat sein Werk vollendet Und was war mit den Menschen? Den Menschen setzte er ganz zum Schluss in dieses vollendete Werk. Und dann gab es den siebten Tag. Das heißt, der Mensch begann nicht mit einem Werk. Der Mensch begann mit einem vollendeten Arbeitstag, mit einem vollendeten Werk. Und dann lebte er in den Sabbat Gottes hinein, wo Gott selbst ruhte. Und der Mensch musste nichts schaffen. Es war alles fertig. Er konnte in der Ruhe Gottes losleben. Ein bisschen bebauen, mit Freuden. Der Acker trug ihm keine Dornen. Er hatte keinen verfluchten Boden, kein Unkraut. Er musste einfach nur gestalten. Die Schönheit Gottes weiterführen. So sollte er in der Ruhe Gottes, der siebte Tag hatte kein Ende, kein Abschluss, einfach weiterleben. Gott ist fertig geworden. Nun, es gibt andere Dinge, die abgeschlossen wurden. Und das ist sehr interessant, in der Bibel zu schauen, wie Gott oder auch Menschen oder Gottes Anleitung Dinge abgeschlossen haben. Die Stiftshütte, sie wurde vollendet. Und das heißt dann, so wurde das ganze Werk der Wohnung der Stiftshütte vollendet. Und die Kinder Israel machten alles genauso, wie der Herr es Mose geboten hatte. 2. Mose 29, 32 lesen wir davon. Oder nachdem das Land Kanaan erobert war und verteilt war, dann heißt es in Josua 19,51, und sie vollendeten so die Verteilung des Landes. Es gibt eine besondere Aussage zu der Vollendung des Tempels. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, bei der Einweihung des Tempels, der Tempel war fertig, Salomo betete, dann hatten sie den Tempel vollendet, das Gebet vollendet, das Gebet der Einweihung. Das besondere Gebet Salomos, auf das sich spätere Generationen immer wieder berufen haben, um Errettung zu erbitten, da fiel Feuer vom Himmel. So vollendete Salomo das Haus des Herrn. Aber es kamen noch ganz andere Vollendungen. Die Idee Gottes, dass der Mensch in seiner Ruhe leben sollte, gestalten, daran sich freuen, was Gott geschaffen hatte für ihn, in diesem vollendeten Werk. Diese Idee wurde durch die Sünde jäh kaputt gemacht. Und Gott sagte später seinem Volk Israel, eure Sünden haben mir Mühe gemacht. Arbeit und Mühe hatte Gott wieder, aber nicht, weil er nicht zu Ende gearbeitet hätte an seiner Schöpfung, sondern weil der Mensch mit seiner Sünde ihm Mühe und Arbeit gemacht hat und das bis heute tut. Und Gott begann an diesem Tag, als der Mensch in Sünde fiel, in Form von Adam und Eva, an diesem Tag begann Gott ein neues Werk, das Werk der Errettung. Er sagte, ich werde euch einen Retter schicken. Er begann das Werk der Erlösung. Und dann gab es den einen Tag, an dem Jesus Christus dieses Werk vollendete und laut hinausrief, es ist vollbracht. Wieder vollendete Gott ein Werk, damit der Mensch in diesem vollendeten Werk ruhen kann. Und doch wissen wir alle, dass wir immer noch im Fleisch in unserer Sünde leben. Unsere Sünde macht uns Mühe, unsere Sünde macht unserem Nächsten Mühe. Und die Sünde des Nächsten macht mir Mühe und Arbeit. Das ist verletzend. Und unser Erdboden ist verflucht, unsere Arbeit gelingt oft nicht. Sie trägt uns Distel und Dornen oder selbst wenn wir nicht auf dem Acker arbeiten, gibt es genügend andere Arbeiten, die immer wieder nicht funktionieren und nicht gelingen. Wir sehen, dass wir noch nicht vollends diese Ruhe erreicht haben. Aber dann kommt eines Tages der Tag, an dem Gott sagen wird, es ist geschehen. Siehe, ich mache alles neu, alles. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Wir werden wieder eine endgültige, ewige Sabbatruhe erreichen, die von Anfang an für den Menschen da war. Gott wird aber auch sein Werk in uns vollenden. Schaut, Wenn Gott ein Gott ist, der sein Werk vollendet und alles, was er beginnt, immer zum Abschluss bringt, immer, und er nicht nur allgemein das Werk der Erlösung in Jesus Christus vollbracht hat, dann wird er ein Werk, das er in dir begonnen hat, wenn du gerettet bist, wenn du deine Buße getan hast und dich vollends ihm hingegeben hast und sagst, Herr, ich will für mich selbst sterben und ich will dich leben. Und Gott, sein Werk der Erlösung in dir beginnt, er wird es vollenden und er wird nicht scheitern. Wenn du jeden Tag scheiterst, schade, traurig, aber das ist leider unsere Realität. Aber er wird nicht scheitern. Und Paulus, er sagt diese Wahrheit an die Philipper 1,6, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus sagt, ich bin überzeugt, er hat es angefangen, er wird es vollenden. Er wird das gute Werk, das er begonnen hat, vollenden. Du wirst mit deinen Werken wohl nicht weit kommen, auch wenn du dazu berufen bist, gute Werke zu tun. Aber deine guten Werke werden nicht viel Ruhe bringen können. Aber sein Werk in dir wird er vollenden und es wird dich zur Ruhe bringen. Dein Geist kann hier schon in der Errettung ruhen und er wird später in der Ewigkeit ruhen. Ich möchte vorschlagen, dass wir miteinander das Lied nochmal singen, O die tiefe Liebe Jesus. Victor, kriegen wir das so schnell hin? O die tiefe Liebe Jesu, die erste Strophe, und lass uns dort auf die Ruhe achten, die in diesem Lied erwähnt wird. Nachdem Gott sein Werk vollendet hatte, ruhte er. Er hielt den ersten Sabbat. Das bringt uns jetzt zum zweiten Schritt zur Ruhe Gottes. Gott ruht von seinem Werk. Nun, der erste Schritt war, Gott vollendet sein Werk. Das heißt, unser erster Schritt zur Ruhe Gottes ist Gottes Vollendung seines Werkes. Und ich möchte, dass ihr das bitte beachtet. Unser erster Schritt zur Ruhe Gottes ist nicht die Vollendung unserer Werke, sondern unser erster Schritt zur Ruhe Gottes ist sein vollendetes Werk. Nun, nachdem Gott sein Werk vollendet hat, ruhte Gott von seinem Werk. Von seinem ganzen Werk ruhte er. Ich hatte schon gesagt, dass dieses hebräische Wort für ruhen nicht einfach mal ausruhen ist, eine Pause machen, wo man dann später daran weiterarbeitet, sondern es ist etwas zum Abschluss bringen, eine Ruhe aufgrund eines fertigen Werkes. Gott ist nicht erschöpft. Unser Gott ermüdet nicht. Er braucht keine Erholung. Gott war mit seinem Werk fertig und er freute sich an seinem Werk. Eine Ruhe ohne Ende. Der Mensch kann nun in Gottes ewiger, vollkommener Ruhe leben. Aber der Mensch tat es nicht. Nun, diese ewige Sabbatruhe ging zu Bruch. Aber die Hoffnung dieser ewigen Sabbatruhe sollte nun alle gläubigen Menschen bis ans Ende der Welt begleiten. Und das Ersten waren die Israeliten. Nun, ich möchte jetzt einiges über den Sabbat reden. Dieses war der Sabbat Gottes. Er wird nicht als Sabbat bezeichnet hier, aber das Verb, das hier steht, dass Gott ruhte, das ist das gleiche Verb, das auch das Wort Sabbat bildet. Man könnte sagen, Gott sabbatete hier. Oder korrekt übersetzt, Gott hielt den Sabbat. Ja, also ruhen und der Sabbat sind im Hebräisch das gleiche, nur das eine ist Verb und das andere ist Nomen. Also Gott ruhte und die Ruhen, die Ruhetage, die Sabbate. Nun, diese Ruhe, die der Mensch nun nicht hatte und er voller Mühe und Arbeit war, sie machte dem Menschen zu schaffen. Noah bekam den Namen Noah, weil sein Vater sagte, er wird uns trösten, über den Fluch Gottes, über die Erde, mit der Mühe und Arbeit, mit der wir den verfluchten Ackerboden bestellen müssen. Der Mensch mühte sich mit diesem. Und das Ganze gipfelte darin, als Israel, als verheißenes Volk, also als auserwähltes Volk, das eigentlich ein Reich bekommen sollte, ein Land, ein Staatsvertrag mit Gott, das Gottes Volk werden sollte, es landete in Ägypten in der Knechtschaft. Ohne Sabbat, durchgehend arbeiten. Mühe und Arbeit war ihr ganzes Leben. Und sie schrien zu Gott und Gott rettete sie von Mose. Damals, bei diesem Passa, gab es das erste Mal, dass Jesus, dass Gott sagte, an diesem Tag, an dem ihr das Passa schlachtet, das Blut an den Pfosten strömt, sollt ihr nicht arbeiten. Er nannte den Tag nicht Sabbat, aber er sagte, ihr sollt nicht arbeiten. Später, und das ist jetzt 2. Mose 16, da wird das erste Mal der Sabbat als solcher erwähnt. Und dort heißt es, in Verbindung mit Manna, die Israeliten sollten das Manna sammeln und am sechsten Tag gibt es mehr Manna als sonst und die Vorgesetzten kommen zu Mose und sagen, es gibt mehr Manna als sonst, das Volk kann mehr sammeln. Und Mose sagt, das ist es, was der Herr gesagt hat. Am sechsten Tag werdet ihr doppelt so viel bekommen, dann dürft ihr doppelt so viel sammeln und es wird bis zum nächsten Tag nicht schlecht werden, was sonst immer geschah. Sie durften immer nur für einen Tag sammeln, bis zum nächsten Tag wurde schlecht. Am sechsten Tag wird es nicht schlecht werden. Und am siebten Tag wird es kein Manna geben. Und einer der zentralen Aussagen, die Gott hier tut, in diesem Text, 2. Mose 16, Verse 22 bis 30, das ist der Abschnitt. Und in diesem Text sagt Gott, siehe, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gebt ihr euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. Und so ruhte das Volk am siebten Tag. Gott gibt seinem Volk den Sabbat. Das nächste Mal, wo der Sabbat erwähnt wird, das ist die Gesetzgebung, die 10 Gebote auf den Tafeln. Da gibt es im 4. Gebot das Gebot, du sollst den Sabbat halten. Und hier an diesem 4. Gebot haben wir die gleiche Struktur. Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. Das ist die Aussage A. Dann kommt die Aussage B. Ich lese in 2. Mose 20, Vers 9. Da sollst, 6 Tage sollst du arbeiten und alle dein Werk tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Der Sabbat des Herrn. Es wird nirgendwo gesagt, euer Sabbat, sondern der Sabbat des Herrn. Und dann kommt die Aussage C, die im Zentrum steht in diesem Gebot. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling. 7 Gruppen werden aufgezählt, der innerhalb deiner Tore lebt. Nicht Werk tun. Du, dein Werk nicht tun. Es ist Gottes Sabbat, Gottes Ruhetag, dann hast du nicht dein Werk zu tun. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, dass du arbeiten darfst oder vielleicht doch nicht arbeiten darfst. Welche arbeiten ja, welche arbeiten nicht. Gott sagt, 6 Tage machst du dein Werk. Ja, 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist mein Sabbat. Ich habe meine Werke vollendet. Ich habe auch das Werk der Errettung vollendet. Gott hat das voll grundlegend der Welt geplant. Da machst du bitte nicht dein Werk an diesem Tag, sondern deine ganze Konzentration, dein ganzes Denken, dein Leben konzentriert sich auf das Werk Gottes. Es ist sein Sabbat, es ist seine Ruhe, die du jetzt genießen kannst, in der du leben kannst. Deswegen sollst du dein Werk an meinem Sabbat nicht machen. So, und jetzt wiederholt ihr das Ganze. Hier gibt es nur einmal C, nicht C'. Jetzt kommt die Aussage B vorhin, noch einmal. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. 4. Gebot. Weil Gott ruhte, deswegen gibt es für den Menschen, für Israel, den Sabbat. Und jetzt kommt wieder die Aussage A in diesem 4. Gebot. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Weil Gott ruhte, sonderte Gott diesen heiligen Tag, diesen besonderen Tag ab. Und jetzt sagt er Israel, du bist mein Volk, ich habe dich erwählt. Ich will dich zur Ruhe bringen. Du bist hier in der Knechtschaft und ich möchte dich zur Ruhe bringen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also sagen wir mal, unter aller Sündhaftigkeit, wo die Distel und Dornen immer noch auf dem Acker wachsen, bringe ich dich aber in ein Land, wo Milch und Honig fließt und du kannst dort genießen. Ich will dich zur Ruhe bringen. Und das Zeichen für diesen Bundesschluss, die 10 Gebote sind Teil eines Staatsvertrags zwischen Gott und Israel, das ist der Bund vom Sinai, weil es am Berg Sinai war. Dort kam Gott runter und redete zum Volk, sodass das ganze Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer und dem Rauch vom Berg gehört hat. Anfänglich. Dann hatten sie so viel Furcht, dass sie sagten, Mose, rede du mit Gott, aber wir sterben. Das war ein Bundesschluss. Gott sagt, ihr haltet meine Gebote und ich gebe euch echte Ruhe. Ich gebe euch langes Leben, Frieden, Ruhe von allen Völkern, ein Land, wo Milch und Honig fließt, ihr könnt genießen. Es ist mein Sabbat, den ich euch gebe. Und als Zeichen für den Bund, Mose bekam den Regenbogen, Abraham die Beschneidung, Israel bekam als Zeichen für diesen Bund den Sabbat. Es gibt nirgendwo ein Volk, auch in der Bibel sehen wir nirgendwo, dass ein Volk den Sabbat halten sollte als Gebot. Gibt es nicht. Das, nur Israel, immer in Bezug auf Israel, dass sie den Sabbat halten sollten, das war Teil des Vertrages, des Bundes, des Gesetzes. Das Gesetz ist ein anderes Wort für Staatsvertrag für Israel, den Bund, den Israel mit Gott einging. Und Gott sagt, heiligt meinen Sabbat. Und es ist immer wieder betont er das, meine Sabbate. Und bevor Mose, der dann auf den Berg ging und die ganzen Gebote bekam, die zwei steinerne Tafel, die Gott mit seinem Finger beschrieben hatte, noch bevor der Mose da diesen, ach, wie heißt dieses Kalb, ja, das goldene Kalb, gesehen hatte und so weiter. Bevor Mose vom Berg runterging nach diesen 40 Tagen, erinnert Gott in Woran? Nun, an die Sabbate. Halte den, er sagt, rede zu den Kindern Israel, spricht, halte nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter. Gut, auch hier gibt es wieder eine besondere Struktur, ungefähr diese Chiasma-Struktur. Das werde ich jetzt überspringen. Gott gibt einen Sabbat als Bundeszeichen für Israel, sein Versprechen, Israel in die Ruhe einzuführen. Was hat Israel damit gemacht? Wir wissen, dass sie weder gehorsam noch gläubig waren, dass sie immer wieder die Sabbate gebrochen haben. Denn zu diesem Vertrag mit Israel gehört auch ein Sabbatjahr. Das Land sollte jedes siebte Jahr seinen Sabbat bekommen. Das ist übrigens einmal eine Ausnahme, wo es nicht heißt meine Sabbate oder Gottes Sabbate, sondern die Sabbate des Landes. Das Land soll seine Sabbate bekommen. Es war Gottes Land, ein besonderes Land, wo Milch und Honig fließt. Und dieses Land sollte seine Sabbate bekommen, jedes siebte Jahr. Und Israel hat es nicht getan. Sie haben es nicht gemacht. Und dann mussten sie in die Gefangenschaft irgendwann. Und die Anzahl der Jahre, die sie in die Gefangenschaft mussten, diese 70 Jahre, berechneten sich aus der Anzahl der nicht gehaltenen Sabbatjahre. Also 490 Jahre hat Israel keine Sabbatjahre gemacht. Ob sie alle am Stück waren oder verstreut, weiß ich nicht. Aber daran errechnete Gott die Dauer der Züchtigung außerhalb ihres Landes. Und dann sagt Gott an einer Stelle ungefähr so, das Land wird von seinen Sabbaten ruhen, weil es an euren Sabbaten keine Ruhe fand. Das einzige Mal, wo gesagt wird, eure Sabbate, in Bezug auf Israel. Und das ist bemerkenswert. Gott sagt, eure Sabbate, so wie ihr sie gehalten habt, also gar nicht. Das heißt, ihr habt euer Werk weitergemacht an diesem Sabbat. Eure Sabbate haben für das Land keine Ruhe gebracht. Und ich denke, das ist sinnbildlich für uns Menschen. Wir suchen die Ruhe in unseren Werken. Wir suchen die Ruhe, indem wir unsere Mitmenschen versuchen, so zu beeinflussen, dass sie uns in Ruhe lassen. Die Eltern schicken die Kinder weg. Die Nachbarn schimpfen über die nächsten Nachbarn, die sollen einmal still sein. Wir arbeiten und möchten irgendwie fertig werden, damit wir ein bisschen Ruhe haben am Feierabend. Wir arbeiten schon von Montag auf den Samstag hin und vom ersten Tag des Jahres arbeiten wir auf den Jahresurlaub hin. Wir arbeiten und mühen uns ab für Ruhe, aber unsere Werke bringen keine Ruhe. Und Gott sagt, eure Sabbate haben dem Land, haben meinem Land nie Ruhe gebracht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, das wir Menschen haben, wenn wir nicht zur Ruhe kommen. Wir suchen die Ruhe in unseren Werken. Und wir finden sie nicht. Und wir erreichen sie nicht. Und wir fragen uns, Herr, was soll ich denn noch machen? Wie muss ich diese Frage entscheiden? Wie sollte ich dort fragen? Wir beten, dass Gott uns hilft, die Prioritäten richtig zu setzen. Aber du wirst in deinen Werken nie Ruhe finden. Das ist auch nie Gottes Absicht, dass du in deinen Werken Ruhe findest. In seinem Sabbat, den Gott immer dann erst hat, wenn er ein Werk vollendet hat, da kannst du Ruhe haben. Und somit war der Sabbat für Israel, der siebte Tag der Woche, kein Tag, wo sie einfach nur einmal die Füße hochlegen konnten, körperlich chillen und einmal ausruhen. Es war der Tag, an dem Israel, jeder Einzelne, seine eigenen Werke, seine eigene Arbeit, die er tat, zu der er auch vielfach verpflichtet war, wir leben in dieser Welt, aber wo er das alles zur Seite legen sollte. Und in der von Gott gemachten Ruhe, die schon fertig ist, sei es die Welt oder wir gucken heute zurück auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Eine vollendete Sabbatruhe für unsere geplagte Seele, die es nicht schafft, genügend zu machen, um die Errettung zu verdienen. Niemand von uns kann es. Dafür war der Sabbat in Gottes abgeschlossenem Werk zur Ruhe zu kommen. Deswegen kann ein Sabbat, oder wenn wir das jetzt umdeuten wollen auf einen Sonntag, für die Praxis, kann ein Sabbat nie und nimmer meinen, dass wir einfach nicht arbeiten. Es kann nicht meinen, dass wir einfach einmal tun, was wir wollen und nicht mehr schuften und uns abmühen müssen. Denn das ist doch gerade das Problem, dass du an diesem Tag nicht tun sollst, was du willst. Dass du all deine Werke, deine Gänge, deine Wege einfach einmal sein lässt. Und diesen Tag ganz besonders für Gott verwendest, um in seinem vollbrachten, vollendeten Werk zur Ruhe zu kommen. Und nicht anders. Wir können jetzt mal natürlich prüfen, was macht ihr denn am Sonntag so? Nun, ich denke, wir müssen noch ein Stück mehr darüber reden. Aber wir nehmen jetzt einmal an, wir würden den Sonntag entsprechend leben wollen. Was macht ihr am Sonntag? Kann man da sagen, okay, heute habe ich wirklich Zeit, jetzt kann ich zur Ehre Gottes noch mal ein paar Computerspiele spielen und mal meine Seele baumeln lassen? Oder ich schaue mir mal einen chilligen Film an. Ja, da darf nichts Unzüchtiges sein und so, aber ich meine, wenn du diese Art von menschlicher Ruhe suchst, ja, dann hast du ja nicht den Sabbat des Herrn. Dann ruhst du ja nicht in der von Gott gegebenen Ruhe, weil er ein Werk vollendet hat. Und ich glaube, da müssen wir hin zurück. In seinem vollendeten Werk ruhen und deine Werke, dein Denken, was will ich, was ist für mich gut, weglassen. Einmal komplett weglassen. Es gibt so viele Bibelstellen, die dazu sprechen. Jesaja 58 ist eine ganz besonders tolle und es gibt viele andere, ich kann sie jetzt nicht alle nennen. Aber die Bibel ist voll davon. Und da gibt es ein System. Israel konnte die endgültige Sabbatruhe nie erreichen. Ihre Werke reichten nicht aus. Sie waren nicht dem Gesetz gehorsam. Ihr Leben war von Unglaube geprägt. Was war denn nun Gottes Weg zu dieser endgültigen Sabbatruhe für alle Menschen? Dieser Weg war Jesus Christus. Eine Ruhe für uns. Denn durch Jesus Christus sind auch wir in den Genuss gekommen, in diesen, sagen wir mal, in diesen neuen Bund durch Jesus, den Gott mit den Juden schloss, hineinzukommen. Gott sagte durch seine Propheten, dieser alte Bund, Israel kann ihn nicht halten. Israel hat ihn gebrochen, er ist kaputt. Ich werde einen neuen Bund schaffen. Und Jesus war der eine, der sein Blut vergoss, das Blut des neuen Bundes. Und jedes Mal beim Mahl des Herrn denken wir daran. Er hat sein Blut vergossen. Das war das Blut dieses neuen Bundes. Dieses neuen Bundes, der nicht mehr mit den Werken begann und dann zur Sabbatruhe führte. Was Israel ja nie geschafft hat und was auch jeder von uns nie geschafft hätte. Sondern dieser neue Bund begann wieder, wie am Anfang der Schöpfung, mit der Vollendung dieses Werkes Jesu Christi, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Und mit diesem vollendeten Werk konnte das Leben, das ewige Leben eines jeden Menschen beginnen. Das Werk der Erlösung ist vollendet. Vollbracht von Jesus Christus am Kreuz. So haben wir nun die Ruhe für unseren Geist in diesem vollendeten Erlösungswerk Christi. Auch wenn unser Körper noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Auch wenn wir in dieser Welt, physischen Welt, in der wir leben, immer noch mit dem Fluch des Erdbodens und der ganzen Arbeit zu kämpfen haben. Auch wenn die Sünde uns immer noch Mühe macht, sowohl unsere eigenen als auch die des Nächsten. Aber unser Geist kann von der Errettung her ruhen in einem bereits vollbrachten Werk. Und ich möchte dazu ermutigen, dass wir den Sonntag dazu gebrauchen. Nun, jetzt ist vielleicht so die Frage, und ich will ein paar Minuten dafür aufbringen, um über diese Frage nachzudenken, weil ich weiß, dass es mehrere Leute in unserer Gemeinde doch stärker beschäftigt. Sollen wir Christen noch den Sabbat halten oder nicht? Nun, erstens einmal, wenn wir jetzt sagen, der Mensch begann mit dem vollendeten Werk, und er begann mit einem Sabbat Gottes, dem siebten Tag, zu leben. Also am sechsten Tag wurde er geschaffen, aber der erste Tag, den er voll erlebte, war dann der Ruhetag. Und er begann mit einer Ruhe, wo er genießen konnte, ein vollendetes Werk Gottes ins Leben zu starten. Dann ist die Parallele dazu der Tag, an dem Jesus Christus auferstanden ist, der Sonntag, wo wir mit diesem ersten Tag beginnen zu sagen, Christus hat es vollbracht. Nun, er hat das am Freitag gesagt, aber die Auferstehung, die maßgeblich ist, die war an dem Sonntag. Und dann zu sagen, wir feiern jetzt den Sonntag, nicht weil wir sechs Tage arbeiten und dann am siebten Tag ruhen, sondern weil wir vom ersten Tag der Vollendung dieses Erlösungswerks beginnen zu leben, ist es nicht verkehrt. Sind diese Überlegungen, die die Kirche dazu gebracht hat, den Sonntag zu heiligen statt den Sabbat. Aber die Bibel spricht nirgendwo davon, dass wir den Sonntag statt den Sabbat heiligen sollten. Das sagt die Bibel tatsächlich nirgendwo. Wenn wir rein biblisch argumentieren wollen, dann müssten wir sagen, wir halten den Sabbat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Sabbat als Gebot, ihn zu halten, immer nur an Israel gerichtet war. Er war Teil dieses Gesetzes für Israel, also dieses Staatsvertrages, dieses Bundes. Er war das Bundeszeichen für Israel und er wird immer, immer im Zusammenhang mit Israel erwähnt. Und es gibt keine Ausnahme. Dann zu sagen, na, dieses eine Gesetz müssen wir aber halten oder wie auch immer, ist schwierig. Selbst wenn wir sagen, die 10 Gebote Alle 10 Gebote werden im Neuen Testament als Lebensweise wiederholt, dass wir sie halten sollten, in dieser Art und Weise leben. Aber das vierte Gebot, den Sabbat halten, das wird nirgendwo erwartet oder gefordert. Das ist das einzige der 10 Gebote, das nicht durch Jesus Christus oder durch die Apostel sozusagen erneuert wird und gesagt, das sollen wir weitermachen. Wenn wir das gesamte Gesetz nehmen, müssen wir sagen, wir sind vom Gesetz frei geworden. Römer 7, Vers 6 sagt es, wir sind frei vom Gesetz, da wir dem Gesetz gestorben sind. Wir sind mit Christus gestorben und wieder auferstanden und wir unterliegen diesem Gesetz nicht mehr. Es ist nicht rechtmäßig, dem gläubigen Christen einen Sabbat aufzudrängen. Und das sollten wir bedenken. Und ich möchte alle ermutigen, die dadurch verunsichert worden sind oder vielleicht auch werden, zu sagen, wir dürfen uns nicht verunsichern lassen durch irgendwelche Feiertage, durch irgendwelche Feste, Neumonde oder Sabbate. In Kolosser 2, Verse 16 und 17 heißt es so, lasst euch nun von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber wer das Wesen hat? Christus. Das heißt, der Sabbat für Israel war doch nur ein Schatten. Okay, wenn du einen Schatten bei dir vorbeigehen siehst, wer springt vom Schatten weg? Niemand. Wir wissen, da kommt jemand hinter uns. Wer ist derjenige, der den Schatten wirft? Und dann schauen wir uns um und gucken, wer wirft den Sabbatschatten? Christus. Er ist doch die Vollendung der Ruhe in Person. Er hat vollbracht und in ihm haben wir die Chance, nicht nur auf die Ruhe für unseren Geist, auf die Ruhe der Errettung, sondern auf die ewige Ruhe in alle Ewigkeit. Er ist die Ruhe. Nur in Christus kommen wir wahrhaft zur Ruhe. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir nicht einen Schatten wieder neu zu einem Gesetz machen sollen. Es ist auch nicht recht zu sagen, der Sonntag ist der Ersatz für den Sabbat. Jetzt müssen wir den Sonntag heiligen, so wie die Israeliten den Sabbat heiligen sollten. Auch das ist nicht korrekt. Die Bibel lehrt es nicht. Aber wenn wir einfach sagen, das Prinzip des Ruhens, das wollen wir gerne mit in unser Leben hineinnehmen und wir wollen uns den Sonntag zu einem Ruhetag machen oder den Montag oder den Samstag, je nachdem wer was kann, ist das eine sehr gute Sache. Von deinem Werk ruhen, um Gottes Werk anzuschauen und darin Ruhe zu finden. Dein Werk ist nur eine Pause, einmal verschnaufen. Das geht am Montag wieder weiter. Aber du kannst an diesem Tag in Gottes Werk ruhen. Und wenn wir das beständig tun würden, würde dieser Segen, den Gott hineingelegt hat in diesen Tag, auf uns weiterkommen. Und über diesen Segen werden wir nächstes Mal reden. Wir gehören zum neuen Bund. Das Gesetz, einschließlich der 10 Gebote, sind Bestandteil des ersten Bundes und wir sind diesem gestorben. Jetzt können wir aber noch einen Schritt weitergehen und sagen, Wenn aber wir jeden Tag neu sterben sollen, uns selbst sterben und für Christus leben und Christus der Körper des Schattens ist, der den Sabbat wirft, wir also jeden Tag uns selbst, unseren Werken, unseren Wünschen sterben sollen und nur noch in seinem Werk leben, müssten wir sagen, eigentlich sollten wir jeden Tag Sonntag feiern oder Sabbat feiern. Wenn es um die Werke geht. Das Leben in unserem Fleisch erlaubt es uns nicht ganz, denn wir müssen unsere Werke hier tun, auch die Werke tun, die Gott uns gegeben hat, in denen wir leben sollen, die er schon vorbereitet hat. Nun, lasst uns festhalten, was haben wir bis jetzt gelernt? Ich möchte es an meinem eigenen Erleben einmal zeigen. Mein Werk wird mir keine Ruhe bringen. Ich werde nie fertig. Der Mann, der nie fertig wird, kann nicht fertig werden. Mit meinem Haus werde ich nicht fertig. Mit meinen ganz normalen Alltagsaufgaben werde ich nie fertig. Ich schleppe immer irgendetwas in den nächsten Tag hinein. Mit meinen Predigten werde ich nie fertig. Mit der Erziehung der Kinder werde ich auch nicht fertig. Sie gehen, bevor sie fertig erzogen sind. Und mit meinem Erforschen des Wortes Gottes werde ich auch nicht fertig. Aber in all diesen Werken darf und kann mein Geist in Gottes Ruhe ruhen. Mein Schicksal hier auf Erden ist in guten Händen. Meine Ewigkeit, sie ist in guten Händen. Für meine Aufgaben im Dienst erwartet Gott Treue. Der Erfolg ist nicht das, woran gemessen wird. Ich muss mich nicht vom Erfolg treiben lassen. Gott will, dass wir treu sind, nach unserem Wissen und Gewissen. Mein Geist kann ruhen, weil Jesus Christus alles vollbracht hat. Mein Geist ruht in der Sabbatruhe meines Gottes. Mein Leib hat diese Sabbatruhe noch nicht erreicht. Noch bin ich auf dieser Erde unter dem Fluch. Noch prägt Schweiß und Mühe meine Arbeit meines Lebens. Es ist nicht so sehr der Acker, es sind andere Dinge im Leben, die meine Arbeit und meine Mühe schwer machen. Noch macht mir meine Sünde zu schaffen und auch die Sünde meiner Mitmenschen macht mir viel zu schaffen. Aber es kommt der Tag und auf den freue ich mich, da mein Herr sagen wird, komm Andreas, geh ein in meine ewige Ruhe. Ruht dein Geist auch in Gottes Ruhe? Und ruhst du in seinem vollendeten Werk? Lass uns beten. Allmächtiger Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar für deine Ruhe, die du uns gibst. Für all die Erkenntnisse, die ich bekommen konnte in diesen 2 Wochen, in denen ich mich mit deinem 7. Tag beschäftigt habe. So viel, was ich früher nicht gesehen habe. Ich freue mich so sehr auf die Ruhe, die du mir einmal geben wirst von allem. Und auch wenn ich jetzt in meinem Körper, in einer Welt lebe, die voller Sünde ist, in der immer noch viel Mühe und Arbeit herrscht, in der ich mit meiner Sünde mir selbst und anderen Mühe mache und Schaden zufüge und andere mir Schaden zufügen und Mühe, Arbeit machen. Aber ich habe eine feste Hoffnung, eine Sicherheit, dass diese Mühen zu Ende gehen werden, so wie mein Geist, meine Errettung in deinem vollendeten Werk ruhen kann. Und ich weiß, es gibt kein Werk, das ich tun müsste, um diese Errettung zu erreichen. So gibt es den Tag, an dem du meinen Körper neu machen wirst, an dem du alles neu machen wirst und du sagen wirst, es ist geschehen. Und dann werde ich in die ewige Sabbatruhe eingehen. Und viele meiner Geschwister hier mit mir, ich bitte dich, sorge du dafür, dass es jeder ist, der hier heute sitzt, dass er in diese ewige Sabbatruhe mit hineingehen kann. Amen.